Und wenn er morgen wiederkäme, dazu wird uns Hans-Walter Ritter jetzt mit auf eine Reise nehmen. Und Hans-Walter Ritter ist Missionsdirektor der ÜMG, Überseeische Missionsgemeinschaft. In Mücke ist der Sitz, arbeitet zusammen mit der OMF, Overseas Missionary Fellowship. Und die ÜMG ist ein Zweig davon in Deutschland. Und sie haben sich aufs Herz genommen, den Asiaten auf der Grundlage des biblischen Menschenbildes ganzheitlich zu dienen. Also ein hehres Ziel. Asien gehört nicht zum kleinsten Kontinent der Welt. Und die Asiaten mit Gottes Liebe, mit Gottes Botschaft zu erreichen, ganzheitlich. Die Wurzeln der Missionsgesellschaft, die gehen zurück auf Hudson Taylor, der ganz bekannte China-Missionar, der im 19. Jahrhundert viele Grundsteine in der Missionsarbeit gelegt hat. Ganz viele Missionswerke sind aus seinen Anfängen herausgegangen. Und bei der ÜMG arbeitet Hans-Walter Ritter. Darf ich dich bitten, hier einfach eine Frage noch. Die ÜMG hat dieses große Ziel. Wie möchtet ihr dieses Ziel erreichen?
2 Milliarden Menschen zu erreichen, ist immer schwierig. Da braucht man ganz schön viel Mitarbeiter. Also funktioniert es so nicht. Sondern es funktioniert nur, wenn wir multiplikativ arbeiten. Das heißt, wenn wir Modelle bauen und Dienste so tun, dass das, was wir vormachen, dann von den einheimischen Christen auch nachgemacht wird. Unsere Vision ist eine einheimische und trotzdem biblische Gemeindebewegung in jeder Volksgruppe von Ostasien. Das heißt, dass in jeder Volksgruppe Ostasiens wir das Evangelium reintragen, aber dass es dann so Fuß fasst unter den Menschen dort, dass sie es weitertragen, und zwar zu ihren eigenen Landsleuten. Aber unser Job ist erst dann getan, wenn sie es auch weitertragen zu Leuten von anderen Völkern. Also wir wollen Bewegungen starten innerhalb von Gemeinden, innerhalb von Volksgruppen, weil nur so können wir 2 Milliarden Menschen erreichen.
Da wünsche ich euch Gottes Segen dafür, und ich bin überzeugt, ihr habt noch Arbeit, bis Jesus wiederkommt. Ich glaube, euch geht die Arbeit vorher nicht aus. Dieses Thema, wenn Jesus morgen wiederkäme, was hat dich dazu bewogen, das Thema zu nehmen, oder was war vielleicht dein erster Gedanke? Gib uns da noch einen Satz, so eine kleine Kostprobe.
Vielleicht erinnert ihr euch an den großen Tsunami, der 2004 Ende des Jahres 2004 passiert ist. 250.000 Menschen sind da wegradiert worden. Ich habe mit meiner Familie in Singapur gelebt, während das passiert ist. Wir wollten an diesem schönen Weihnachtstag an den Strand gehen. Wir sind nicht gegangen. Es wäre auch gar nicht gefährlich gewesen, weil die Insel Sumatra vor Singapur liegt und eigentlich wirklich Singapur geschützt hat. Auf Sumatra sind 120.000 Menschen gestorben. Kurz danach bin ich gereist nach Chiang Mai in Nordthailand und habe ein kleines Waisenhaus besucht. Und dort hat der Waisenhausvater eine Bibelarbeit gehalten für diese Waisenkinder in Thai. Und sie wurde mir übersetzt, und er hat über diesen Text geredet. Und er hat geredet von dem, was jetzt gerade Schreckliches passiert ist. Aber dass wir vorbereitet sein sollen, dass schreckliche Dinge passieren können, das ist uns verheißen. Und die Frage hat er gestellt: Was müssen wir für Leute sein? Was müssen wir für Leute sein, damit wirklich auch Jesus wiederkommen kann und dass wir vorbereitet sind darauf? Und das war das, was mich eigentlich begeistert hat an dem Text, und deswegen habe ich zugesagt.
Gut, dann möchten wir noch für dich beten, und wir sind gespannt auf dich. Ja, großer Gott und lieber Vater im Himmel, wir danken dir jetzt auch, dass du Hans-Walter gebrauchen möchtest, und möchten dich bitten, dass du selber zu ihm redest, zu seinem Herz, und dass er die Worte findet, Herr, dass du auch uns erreichst und dass das uns herausfordert in unserem Leben. Danke dir für diese Zeit, für diesen Gottesdienst, dass wir jetzt da wirklich ganz Ohr sein können auf dich, und bitten dich, dass du wirkst mit deinem Heiligen Geist, dass du mitten unter uns wohnst und dass du selber dein Wort uns kundtust und dass du uns dein Wort verständlich machst. Und so segne wir dich in dem Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen.
Danke dir. Ich habe euch nur den ersten Teil erzählt und der erste Teil war eben das, dass ich mich damals dann bereit erklärt habe, dieses Thema zu übernehmen. Als ich mich dann vorbereitet habe, habe ich gedacht, oh Backe, auf was habe ich mich denn da eingelassen? Ich komme aus einer Missionarsfamilie, bin selber in Westafrika geboren. Meine Frau kommt aus, ist in Peru geboren, ist eine aus einer nichtchristlichen Familie, aber sie kommt über Umwege nach Afrika, nach Südafrika und ist dort aufgewachsen und ich kam in Kontakt mit südafrikanischen Predigern und die haben gesagt, eine südafrikanische Predigt muss man immer mit einem Beispiel anfangen oder mit einem Witz. Jetzt habe ich mir gedacht, wie sage ich euch jetzt ein Beispiel über das zweite Kommen Jesu Christi? Und da habe ich mir gedacht, das ist wie bei diesem Witz, da kommt einer an die Uni und der kriegt eine Prüfungsaufgabe gestellt. Und die Prüfungsaufgabe heißt, beschreiben Sie das Universum und geben Sie uns zwei Beispiele. Unmöglich. Bitte? Genau, gib uns zwei Beispiele. Ja? Unmöglich. Und deswegen denke ich, ja, es ist fast unmöglich. Was wissen wir über das zweite Kommen Christi? Was sollen wir darüber reden? Hand aufs Herz. Jetzt geht's los. Ihr seid gefragt, das ist eine Bibelarbeit. Also nicht ich soll arbeiten, sondern ihr sollt arbeiten. Wann hast du das letzte Mal über das Kommen Jesu Christi nachgedacht? Tausch dich mal ganz kurz mit deinem Nachbar auf. Wann hast du das letzte Mal über das Kommen Jesu Christi nachgedacht? Super, super. Ich kann jetzt leider nicht euch alle fragen, so wie das alles war, aber vielleicht nochmal eine noch steilere Frage. Wann hat das Kommen Jesu Christi, die nahe Wiederkunft Jesu, eine deiner Entscheidungen beeinflusst? Sag mal so, Handzeichen. Wann hat denn überhaupt, hat jemals das Kommen Jesu eine deiner Entscheidungen beeinflusst? Hand hoch, wer jemals das war. Amen, amen. Doch, das sind wirklich super. Ich habe selber über mich nachgedacht und ich muss sagen, so wirklich, so ganz ehrlich eine Entscheidung in meinem Leben beeinflusst, hat es eigentlich noch nie. Und trotzdem ist es immer da, dass man denkt, Mensch, Jesus kommt wieder und ich möchte bereit sein. Ich möchte euch einen Text lesen aus 2. Petrus und ihr werdet vielleicht enttäuscht sein. Weil dieser Text wirklich nur einen Aspekt gibt, und zwar Gericht. Ich möchte euch ehrlich sagen, ich habe normalerweise keinen Bock, über Gericht zu predigen. Es macht einfach keine Laune. Wenn du über das Vaterherz Gottes redest, boah, es macht richtig Laune. Aber über Gericht predigen, das ist nicht so toll. Und trotzdem ist es wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind, was passiert und auf was wir zugehen. Dieser Text redet jetzt ganz wenig von wie ist das Wiederkommen und all das, sondern dieser Text ist sehr einseitig, weil der Petrus, der diesen Brief geschrieben hat, auf ganz spezielle Fragen eingeht. Okay? Also deswegen nicht schimpfen, dass ich hier nur einseitig rede, sondern der Text ist sehr einseitig und er will einen Aspekt beleuchten und deswegen schauen wir uns das an. Ich lese 2. Petrus 3, die Verse 1 bis 13. Falls ihr euch wundert, ich habe eine neue Bibelübersetzung entdeckt, die neue evangelistische Übersetzung. Die habe ich mir jetzt mal gekauft, weil ich die immer so spannend fand. Sie ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, für die Luther-Leute vielleicht ganz anders und so weiter, aber lasst euch einfach mal überraschen. Das ist bereits mein zweiter Brief an euch, liebe Geschwister. Durch meine Schreiben wollte ich längst Bekanntes auffrischen und euch in euren guten Einstellungen bestärken. Ich möchte, dass ihr euch an das erinnert, was die heiligen Propheten vor langer Zeit sagten und an das, was die Apostel euch als Weisung unseres Herrn und Retters übergeben haben. Vor allen Dingen müsst ihr wissen, dass in den letzten Tagen Spötter auftreten werden, die sich über die Wahrheit lustig machen, aber doch nur ihrer selbstsüchtigen Wünsche folgen. Sie werden sagen, er hat doch versprochen, wiederzukommen. Wo bleibt er denn? Inzwischen sind unsere Väter gestorben, aber alles ist immer noch so, wie es von Anfang der Schöpfung war. Wer das behauptet, will nicht wahrhaben, dass es die Himmel schon längst gab und die Erde aus dem Wasser hervorgeht und mit Wasser umgeben war. Gott hat sie durch sein Wort geschaffen. Dennoch wurde die Welt damals bei der großen Flut auf Gottes Wort hin durch Wasser überschwemmt und vernichtet. Durch dasselbe Wort Gottes werden nun auch diejenigen Himmel und die werden nun auch die jetzigen Himmel und die jetzige Erde für das Feuer aufgespart. Sie werden bewahrt bis zum Tag des Gerichts, an dem die Gottlosen zugrunde gehen. Eins dürft ihr dabei nicht übersehen, liebe Geschwister. Für den Herrn ist das, was für uns ein Tag ist, wie 1000 Jahre. Was für uns 1000 Jahre sind, ist für ihn wie ein einziger Tag. Der Herr verzögert seine Zusage nicht, wie manche das meinen. Im Gegenteil, er hat Geduld mit euch, denn er will nicht, dass irgendjemand zugrunde geht, sondern dass alle Gelegenheit haben, zu ihm umzukehren. Der Tag des Herrn wird aber so unerwartet kommen wie ein Dieb. Dann wird der Himmel unter schrecklichem Lärm vergehen und die Himmelskörper im Feuer verglühen. Die Erde und alles, was der Mensch auf ihr gemacht hat, werden dann verbrannt werden. Wenn sich das alles nun so auflösen wird, was für ein Anliegen müsste es euch dann sein, ein Leben in Heiligkeit und Ehrfurcht vor Gott zu führen, den Tag Gottes zu erwarten und seine Ankunft zu beschleunigen, den Tag, an dem die Himmel im Feuer verbrennen und die Elemente in Brand zerschmelzen werden. Aber nach dem, was Gott uns versprochen hat, erwarten wir neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit regiert. In den ersten Versen beschreibt uns Petrus das Problem. Er kommt und er sagt, Geliebte, Geliebte. Ich finde es toll, dass das Wort Gottes uns immer wieder als Geliebte anredet. Wenn wir über das zweite Wiederkommen Christi nachdenken, dann haben manche Leute Angst. Manche Leute, die kriegen ein flaues Gefühl im Magen. Bin ich denn gut genug? Aber Petrus spricht uns an und er sagt, Geliebte, zweimal in diesem Text, Geliebte, du bist ein geliebtes Kind Gottes. Wenn du dein Leben in die Hand Jesu gegeben hast, dann bist du ein geliebtes Kind Gottes. Hab keine Angst. Du bist ein geliebtes Kind. Geliebte, es werden Spötter kommen. Was machen diese Spötter? Ein Spötter, Psalm 1, bin nicht gesessen im Kreis der Spötter. Spötter kommen immer wieder im Alten Testament vor. Und sie sagen, ach, 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 was erzählt ihr denn da? Dieser Gott, der so mächtig sein will, hat gesagt, er kommt wieder. Nix geht, gar nichts. Wenn man überlegt, dass man den Weg der Sterne auf tausende von Jahren vorausberechnen kann, dass man weiß, wann die sich kreuzen werden, dann merkt man, die Welt ist so berechenbar. Man weiß vielleicht nicht, was im Kleinen passiert, aber im Großen, die dreht sich und dreht sich und dreht sich. Und warum soll sie sich morgen nicht immer noch drehen? Woher nehmt ihr denn das? Die Väter sind gestorben und seit der Schöpfung dreht sie sich immer noch. Also, papalapap, Jesus kommt wieder. So ein Quark. Spötter, die nicht nur die Wiederkunft Jesu in Frage stellen, sondern letztendlich eigentlich die Existenz Gottes. Diese Welt, die läuft doch ohne Gott, wir brauchen doch den gar nicht. Vielleicht hat er sie ja mal aufgezogen und jetzt tickt sie dahin, aber der ist sicher in Urlaub gefahren. Spötter, die die jetzige Welt, die Realität, die sichtbar ist, als einzige Realität ernst nehmen und sich nicht korrigieren lassen und auch nicht ein bisschen tiefer gehen. Diese Spötter, die kommen und wir sollen darauf vorbereitet sein. Total cool finde ich, er beschreibt diese Spötter. Einmal, sie spotten, sie verneinen Gott, aber sie folgen nur ihren eigenen Begierden. Wenn ich mir unsere Kultur angucke, gerade in Deutschland, wir leben auf einer Wellness-Welle. Wellness ist als Wort im Englischen gar nicht bekannt. Das haben wir Deutschen, glaube ich, erfunden. So, also als Hauptwort. Eine Wellness. die Wellness-Oase und das Wellness-Wochenende. Und selbst bei den Christen gibt es jetzt Wellness-Veranstaltungen, weil wir uns doch alle so gut tun müssen. Hier werden die Spötter beschrieben als diejenigen, die selbstsüchtig sind. Menschen, die Gott nicht kennen, werden als solche beschrieben, die sich nur noch um sich drehen. Warum? Wenn im Thron meines Lebens nicht mehr Gott sitzt, sondern ich, dann tanzt alles nur noch um mich. Wer sitzt im Thron deines Lebens? Wer sitzt auf diesem Thron? Um was dreht sich dein Leben? Wir müssen aufpassen, dass wir in dem ganzen Wellness-Gedönse nicht uns zum Mittelpunkt machen, sondern wir müssen immer wissen, dass es Jesus Christus ist und dass um ihn sich diese Welt dreht und dass um ihn sich auch unser Leben dreht. Er sitzt auf dem Thron und deswegen ist selbstsüchtiges Getue nicht dran. Das heißt nicht, dass wir uns nicht auch mal einen Urlaub leisten sollen und all das. Bitte, das ist alles nicht gemeint. Aber wer sitzt auf deinem Thron? Und um wen drehst du dich? Drehst du dich um dich selbst oder drehst du dich um Jesus Christus? Und danach müssen dann auch die Prioritäten in deinem Leben fließen. Die Frage wird gestellt, ja, wo bleibt er denn? Und Petrus gibt verschiedene Antworten. Die erste Antwort, die er gibt, ist, er wird kommen. Und er wird kommen, um zu richten. Ich lese noch mal ein paar Verse ab Vers 5. Wer das behauptet, dass er also nicht mehr wiederkommt, will nicht wahrhaben, dass es die Himmel schon längst gab und die Erde aus dem Wasser hervorgegangen und im Wasser umgeben war. Gott hat sie durch sein Wort geschaffen. Dennoch wurde die Welt damals bei der großen Flut auf Gottes Wort hin durch Wasser überschwemmt und vernichtet. Es ist eben nicht so, dass sich die Erde immer nur gedreht hat. Es ist eben nicht so, dass alles berechenbar ist. Sondern Petrus sagt, es gab eine große Flut. Die Erde wurde schon mal vernichtet. Woher meint ihr denn, dass es wirklich so ist, dass sich alles nur dreht und berechenbar ist und dass es diesen Gott gar nicht gibt? Interessant in diesem Text finde ich, er sagt, Gott hat die Welt einmal durch Wasser vernichtet. Und wir wissen bei Noah, dass Gott gesagt hat, nie wieder will ich die Erde durch Wasser vernichten. Und unser Text, und das lesen wir nachher nochmal, der redet davon, dass nicht die Welt vergehen wird durch Wasser, sondern durch Feuer, durch Brand. Die Elemente werden schmelzen. Es ist also so, Jesus kann wiederkommen. Gott hat es im Griff. Gott kann diese Welt anhalten und es kann plötzlich passieren. Er ist schließlich der Schöpfer des Universums. Wenn er mit einem Wort die Welt geschaffen hat, dann kann er mit einem Wort die Welt auch wieder anhalten. Das ist das, was Petrus als die erste Antwort gibt. Und deswegen sagt er, es ist ernst. Nehmt es an. Ich möchte euch zwei Stellen aus dem Alten Testament vorlesen. Einmal Psalm 50, die Verse 1 bis 6. Ich habe noch ein bisschen was rausgestrichen, damit es nicht ganz so lang ist. Gott, der allmächtige Gott, Jahwe, er redet und ruft über die Welt. Von dort, wo die Sonne aufgeht, bis dahin, wo sie versinkt. Von Zion her, der vollkommene Schönheit, zeigt Gott sich im strahlenden Glanz. Unser Gott kommt und er schweigt nicht. Feuer frisst vor ihm her und um ihn tobt ein gewaltiger Sturm. Er ruft den Himmel oben und die Erde zum Gericht. Die Himmel verkündigen seine Gerechtigkeit, dass Gott Richter ist, er selbst. Selbst in den Psalmen wird gesagt, dass Gott es ist, der Richter ist, dass er kommen wird, dass er die Welt richten wird. Ich hätte viele, viele Stellen. Ich stelle noch eine Stelle, lese ich euch noch vor, aus Maleachi 3, 1 bis 6, einer der letzten Propheten. Passt auf, sagt Jahwe, der allmächtige Gott. Ich sende meinen Boten. Er wird mir den Weg bereiten. Und ganz plötzlich wird der Herr, auf den ihr wartet, zu seinem Tempel kommen. Ja, der Bote des Bundes, den ihr herbeisehnt, wird kommen. Aber wer wird den Tag seines Kommens ertragen? Und wer wird von seinem Erscheinen bestehen können? Denn er ist wie ein Feuer des Goldschmiedes und wie die Lauge der Wäscher. Ich komme zum Gericht, spricht Jahwe, der allmächtige Gott, und ich werde mit all den Zauberern, Ehebrechern, Meineidigen kurzen Prozess machen. Ich werde gegen alle vorgehen, die keine Ehrfurcht vor mir haben, die ihre Arbeiter um den gerechten Lohn bringen, die Witwen und Waisen unterdrücken und die Ausländer verdrängen. Ich bin Jahwe und ich habe mich nicht geändert. Gott sagt immer wieder im Alten Testament, ich bin Jahwe und ich werde Gerechtigkeit einfordern. Ich werde diese Welt richten. Lügt euch nicht in die Tasche und meint, alles geht nur so weiter. Ich werde es sein, der jeden einzelnen Menschen zur Verantwortung zieht. Den Kleinen genauso wie den Großen. Ich muss euch sagen, mir macht das Angst. Und auf der anderen Seite muss ich euch sagen, es freut mich. Es freut mich wirklich, dass ich weiß, es wird irgendwann Gerechtigkeit geben. Irgendwann wird all das Unrecht mal gerecht werden. Gott wird es in Ordnung bringen. Ich weiß nicht wie und in seiner Gerechtigkeit, nicht in meinem Zorn. Aber ich weiß, Gott wird es recht machen. Und das ist das, auf was wir zugehen, dass wir wissen, es wird mit Feuer diese Welt zur Verantwortung gezogen werden. Jetzt kommt die nächste Frage, eine spannende Frage, und zwar, warum ist er noch nicht gekommen? Warum ist er noch nicht gekommen? Ich möchte euch bitten, euch noch mal kurz zusammenzudrehen und mal kurz miteinander zu überlegen, warum? Hat er Angst? Traut er sich vielleicht nicht? Ist der Job vielleicht zu groß? Was sagt uns der Text? Vielleicht habt ihr es noch in Erinnerung. Was sagt uns der Text, warum Jesus noch nicht wiedergekommen ist? Dreht euch mal kurz zueinander und redet miteinander. Ich will euch ein paar Antworten geben, die ich in dem Text gefunden habe. Das Erste, was er sagt, ist, ein Tag bei Gott sind wie 1000 Jahre und 1000 Jahre sind wie ein Tag bei Gott. Meine Kinder haben dann gleich gesagt, ach, das ist ja toll, da sind ja erst 2 Tage vergangen, seitdem Jesus auf der Welt war. Ich weiß nicht, ob es jetzt ganz so wörtlich gemeint ist. Ich denke, was hier gesagt ist, ist, dass Gott eine Ewigkeitsperspektive hat. Ich denke, was hier gesagt ist, dass wir als Menschen in der Zeit leben. Aber dass Gott außerhalb der Zeit lebt. Er hat eine ganz andere Perspektive, einen ganz anderen Blick. Und dessen müssen wir uns bewusst sein. Gott hat eine andere Zeit wie wir. Das Zweite, was er hier sagt, ist, Gott ist nicht unfähig zu kommen, sondern Gott kommt bewusst nicht. Und warum? Weil er gnädig ist. Was ist das Ziel Gottes mit dieser Welt? Das ist eine Frage, die du dir stellen musst, wenn Jesus auf dem Thron deines Lebens ist. Was ist sein Ziel mit dieser Welt? Weil daraus leitet sich auch ab, was dein Ziel in deinem Leben ist. Gottes Ziel ist, dass alle Menschen errettet werden. Jetzt bin ich doch wieder bei, wie sehr Gott diese Welt liebt. Das Herz Gottes für jeden einzelnen Menschen. Ich habe 3 Kinder. Ich liebe jedes Einzelne. Wenn jetzt einer zu mir kommt und sagt, ach, tut mir wirklich leid, dein Ältester ist unter das Auto gekommen, aber macht ja nichts, du hast ja noch 2. Es würde mir sehr wehtun. Aber so oft höre ich Christen, die sagen, ach, 10% sind doch schon Christen in dem Land, mehr brauchen wir nicht. Und 90% fehlen noch. Wisst ihr, dass Jesus das Gleichnis von den 99 Schafen oder den 100 Schafen benutzt und er sagt, wenn ein einziges fehlen würde, dann würde ich als Hirte losziehen und würde es suchen. Das ist das Herz Gottes. Und deswegen hat er Gnade, weil er will, dass Menschen errettet werden. Das ist das Herzensanliegen Gottes. Und deswegen sagt Petrus, der 2. Grund, warum er nicht kommt, ist, weil er will, dass möglichst viele Menschen noch gerettet werden. Und das Dritte, was ich hier sehe, ist, jeder Tag ist eine neue Möglichkeit. Dadurch, dass es Gottes Anliegen ist, dass möglichst viele Menschen errettet werden, ist jeder Tag, an dem er noch nicht gekommen ist, eine Möglichkeit, dass Leute noch den Weg finden zu ihm. Ich habe selber, ein Teil meiner Familie ist nicht Christen. Es ist schwierig. Ich habe Weihnachten verbracht mit jemandem, der ihn überhaupt nicht kennt. Es ist schwierig, das ihnen zu bezeugen. Aber wir ringen und beten um diesen Teil der Familie, dass es Gott irgendwie ihnen offenbart, dass sie ihn annehmen. Weil ich weiß, die Zeit ist knapp und irgendwann mal wird die Zeit vorbei sein. Warum kommt er noch nicht? Weil es eine andere Zeitrechnung ist. Weil er will und er gnädig ist und er will, dass Menschen errettet werden. Und das Dritte ist, dass es Möglichkeiten gibt. Jeder Tag ist für uns eine Möglichkeit, Menschen zu helfen, den Weg zu finden. Die dritte Antwort, die Petrus hier gibt, er sagt uns, wie Jesus wiederkommt. Er macht das ganz, ganz kurz, nur einen kleinen Vers, das ist der Vers 10, und er sagt, er kommt wieder wie der Dieb. Vielleicht erinnert ihr euch, Jesus hat auch davon geredet, ich komme wieder wie der Dieb in der Nacht. Das heißt, er kommt unvorhergesehen. Jesus sagt, wenn der Hausherr wüsste, wann der Dieb kommt, wäre er ja bescheuert, wenn er sich hinlegt und sein Haus ausrauben lassen würde. Wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, wann er kommt. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, sei bereit. Sei bereit. Es kann jederzeit sein. Ich habe mir überlegt, ob ich mich hätte überhaupt vorbereiten müssen auf diesen Vortrag. Vielleicht wäre ja Jesus vorher wiedergekommen. Es kann jederzeit sein. Jederzeit. Und trotzdem gehen wir unseren Tag. Luther sagt, oder es wird ihm zugeschrieben, ich pflanze ein Apfelbäumchen, ich mache weiter. Ich setze in Hoffnung. Ich gehe Schritt für Schritt. Dass Jesus jederzeit wiederkommt, lähmt mich nicht. Sondern ich investiere in die Zukunft, ich baue drauf zu, ich bin bereit. Sei du auch bereit. Weil Jesus wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Und dann kommt, was eine Folgerung für uns ist. Und das möchte ich euch einfach nochmal zwei Verse vorlesen, ab Vers 11. Wenn es das alles nun so aufgelöst wird, was für ein Anliegen müsste es euch dann sein, ein Leben in Heiligkeit und Ehrfurcht vor Gott zu führen, den Tag Gottes zu erwarten und seine Ankunft zu beschleunigen, den Tag, an dem die Himmel und die im Feuer verbrennen und die Elemente in Brand zerschmelzen werden. Wir wissen, es wird ein Tag kommen. Und deswegen ist die Frage, wie baust du? Was investierst du? Was tust du mit deinem Leben? Sparst du für deine erste Million? Baust du an deiner Karriere? Möchtest du möglichst berühmt und möglichst viel Ruhm haben? Dreht euch vielleicht mal kurz zueinander um und redet nochmal miteinander. Was baue ich und wie kann ich bauen? Was tue ich, was investiere ich mein Leben? Was wird Bestand haben, wenn Jesus wiederkommt? Was wird Bestand haben, wenn Jesus wiederkommt? Was kann ich konkret tun? Kurze Runde. Ich hoffe, es war euch eine Gedankenanregung. Ich hoffe, ihr habt Sachen gefunden, an denen ihr bauen könnt, die wirklich auch die Wiederkunft Christi überdauern werden. Und wenn ihr diesen Text lest, wenn ihr lest, wie alles im Feuer verbrennen wird, dann merkt ihr sehr schnell, dass die Dinge, um die ich mir normalerweise Tag ein, Tag aus Gedanken mache, vielleicht gar nicht die allerwichtigsten sind. Was für Folgerungen sind da? Und er sagt, lebt ein heiliges Leben. Baut an Dingen, die Ewigkeitswert haben. Was hat Ewigkeitswert? Es sind Dinge, die in Verbindung mit Gott stehen. Es ist zuallererst meine Beziehung zu dem lebendigen Gott. Das wird das Feuer der Wiederkunft auf jeden Fall überdauern. Meine Beziehung zu Gott. Investiere in dein Wachstum. Investiere in deine Beziehung zu dem lebendigen Gott. Das wird das Kriterium sein bei der Wiederkunft Jesu Christi. Aber dann investiere auch in alles, was du weißt, dass Gott schätzt. In Gerechtigkeit, in Liebe zu Menschen, in die Ausbreitung seines Wortes. Investiere in die Dinge, von denen du weißt, dass sie Jesus gefallen und dass sie ihm wichtig sind. Weil bei seinem Kommen wird die Frage sein, was hast du getan mit meinem Auftrag? Wie hast du dich eingesetzt? Wie hast du die Talente, die Pfunde, die ich dir anvertraut habe, deine Gaben, wie hast du sie benutzt? Hast du sie verbuddelt? Oder hast du sie zur Arbeit gebracht? Hast du was damit angefangen? Hast du sie eingesetzt? Und dann steht da nochmal ein ganz, ganz heißes Wort. Du kannst die Wiederkunft Christi, sollst du erwarten und beschleunigen. Ja, das ist ja eine heiße Kiste. Ich habe gestern mit einem Physiker gesprochen und der hat gesagt, Beschleunigung, ah, das ist cool. So, da denke ich an Elektronen und so und wie man da Saft drauf gibt, damit die fest schneller rasen und so. Wie können wir oder können wir überhaupt das Wiederkommen Jesu beschleunigen? Ich habe drei Sachen gefunden, wo ich denke, dass es vielleicht ein bisschen was damit zu tun hat. Das erste ist, die Juden haben geglaubt, dass wenn alle Juden einmal den Sabbat halten, dann kommt der Messias. Wenn alle Juden mal einen einzigen Tag nicht sündigen, dann kommt der Messias. Ich finde jetzt keine biblische Basis dafür. Aber es ist doch interessant, dieser Gedanke, wenn wir gehorsam leben, wenn wir gehorsam leben, dann beschleunigen wir das Kommen Jesu. Das zweite, und dafür finde ich eine biblische Basis, das ist das Vaterunser. Im Vaterunser, da lehrt uns Jesus zu beten, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Unser Gebet beschleunigt das Kommen Jesu. Unser Gebet für die Völker, unser Gebet, dass sein Reich kommt. Vielleicht kannst du nichts anderes tun, als zu beten. Vielleicht bist du an den Rollstuhl gefesselt, ans Bett gefesselt. Vielleicht kannst du nicht gehen wegen irgendwas anderem. Weiß, dass dein Gebet unheimlich viel bewirkt. Alle Missionare, die hier vorne waren, die Zeugnis geben, die leben von dem Gebet. Das hat er gerade gesagt. Wir leben von dem Gebet. Gebet ist entscheidend und wichtig. Und mit Gebet können wir das Kommen Jesu beschleunigen. Und das Dritte, Matthäus 24. Da sagt Jesus, erst wenn das Evangelium allen Völkern verkündigt ist, erst dann komme ich wieder. Also ich glaube nicht, dass es jetzt heißt, komm, lass uns ein Flugzeug chartern, Wycliffe, mach ein paar Bibeln, wir schmeißen die überall ab und dann morgen muss er kommen. Es geht nicht darum, dass wir Jesus zwingen wollen, wiederzukommen. Aber das sind die drei Sachen, die er uns gesagt hat. Oder zumindest die letzten zwei, die wir tun können. Sein Wort muss verkündigt werden, allen Völkern. Ich habe gerade am Stand mit Leuten geredet. Es gibt noch so viele Völker, die wirklich noch kein Zeugnis von Jesus Christus haben. Manche Völker sind klein, aber manche Völker sind auch gigantisch groß. Ich denke an Japan, 127 Millionen Japaner. Und man rechnet sie immer noch zu den Unerreichten. Weil es zwar Christen gibt, aber so wenig, dass sie eigentlich ihr eigenes Volk nicht erreichen können. Vielleicht wisst ihr, dass 30.000 Japaner umgekommen sind bei der Tsunami. Das ist echt eine erschreckende Zahl. Aber vielleicht wisst ihr nicht, dass jedes Jahr 30.000 Japaner sich das Leben nehmen, weil sie verzweifeln. Und da kümmert sich kein Mensch drum. Es gibt so viele Völker, die das Evangelium brauchen. Und deswegen lasst uns, wenn das unser Anliegen ist, lasst uns eintreten für das, was Gott auf dem Herzen hat. Seine Botschaft auszubreiten in dieser Welt, damit er wiederkommen kann. Und dann komme ich zum letzten Vers und damit möchte ich auch einfach zusammenfassen. Worauf gehen wir zu, liebe Geschwister? Worauf gehen wir zu? Gehen wir zu auf Zerstörung und Kaputtmachen, einen wütenden Gott, der um sich schlägt, dass alles in Trümmern ist? Wenn man oberflächlich liest, könnte man fast das meinen. Aber der Vers 13, der zeigt uns nochmal, auf was wir eigentlich zugehen. Und in dem Vers 13, da heißt es, wo fängt er an? Aber nach dem Gericht, nachdem Gott die Welt zur Verantwortung gezogen hat, was Gott uns versprochen hat, erwarten wir neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit regiert. Wir gehen darauf zu. Auf eine Welt, auf neue Himmel, Plural, was das sein soll, weiß ich nicht. Und auf eine neue Erde, Singular, auf der Gerechtigkeit lebt. Gott, der lebendige Gott, er hat für uns einen Ort bereitet, an dem er mit uns zusammen sein will. Lest Offenbarung 20, 21, das neue Jerusalem. Er will mit uns zusammen sein. Es wird keinen Tempel mehr geben, weil er mitten unter uns ist. Es wird kein Licht mehr brauchen, weil das Lamm das Licht ist. Wir gehen darauf zu, dass er bei uns sein will und wir mit ihm sein wollen. Wir müssen keine Angst haben vor der Wiederkunft Christi, sondern wir dürfen wissen, dass er etwas schafft für uns, was wunderbar ist. Und er möchte, dass so viele wie möglich von seinen Geschöpfen mit ihm sein dürfen in diesen neuen Himmeln und in der neuen Erde. Bin ich bereit? Bist du bereit? Ich wünsche mir, dass dieser Vortrag nicht nur dir eine neue Idee gibt über die Wiederkunft Christi, sondern dass die Wiederkunft Christi in deinem Leben Entscheidungen verändert. Vorhin haben wir kurzes Handzeichen gegeben. Es war vielleicht 10, 20 Leute. Ich wünsche mir, dass wir alle Lebensentscheidungen treffen, weil wir an das zweite Kommen Jesu denken und weil wir wissen, dass das ein Ort ist, auf den wir zugehen, der unausweichlich sein wird. Und Gott will, dass möglichst viele in dem neuen Himmel und in der neuen Erde sein werden. Amen.